»Bannerträger voraus!« brüllte er. »Wir reiten ihnen entgegen!« Er gab seinem Pferd die Sporen. Bronn und Pott folgten ihm zu beiden Seiten. Als die Dornischen sie kommen sahen, spornten sie ihre Tiere ebenfalls an, und die Banner flatterten noch mehr im Wind. An den verzierten Sätteln hingen die runden Metallschilde, die sie so gern benutzten, und viele trugen Bündel von Wurfspeeren oder die doppelt geschwungenen dornischen Bögen, die einem auch aus dem Sattel einen guten Schuss erlaubten. Es gab drei Sorten Dornische, hatte der erste König Daeron festgestellt. Zum einen die salzigen Dornischen, die an der Küste lebten, dann die sandigen Dornischen aus den Wüsten und den langen Flusstälern und schließlich die steinigen Dornischen, die ihre Festungen in den Pässen und Gipfeln der Roten Berge errichtet hatten. In den Adern der salzigen Dornischen floss das meiste rheunische Blut, in denen der steinigen das wenigste. Alle drei Sorten waren in Dorans Gefolge gut vertreten. Die salzigen Dornischen waren geschmeidig und dunkel, hatten glatte olivfarbene Haut und langes schwarzes Haar, das im Wind wehte. Die sandigen Dornischen waren noch dunkler, denn die heiße dornische Sonne hatte ihre Gesichter braun gebrannt. Sie wanden lange helle Tücher um ihre Helme, um sich gegen Sonnenstich zu schützen. Die steinigen Dornischen waren die größten und hellhäutigsten, Söhne der Andalen und der ersten Menschen, mit braunem oder blondem Haar. Ihre Gesichter wurden sommersprossig oder verbrannten in der Sonne, anstatt zu bräunen. Die Lords trugen Seide und Satin, mit Edelstein besetzte Gürtel und Gewänder mit weiten Ärmeln. Ihre Rüstungen waren emailliert und mit poliertem Kupfer, glänzendem Silber oder weichem roten Gold verziert. Sie saßen auf roten und goldenen Pferden. Einige waren so weiß wie Schnee, doch alle waren schlank und schnell, und sie hatten wundervolle lange Hälse und schmale Köpfe. Die legendären Sandrösser von Dorne waren kleiner als ein richtiges Schlachtross und konnten das Gewicht einer Rüstung nicht tragen, doch es hieß, sie vermochten einen Tag, eine Nacht und einen weiteren Tag zu laufen und würden dabei nicht ermüden. Der Anführer der Dornischen ritt einen Hengst, der so schwarz war wie die Sünde. Mähne und Schweif waren feuerrot. Er saß im Sattel, als wäre er dort geboren worden, aufrecht, schlank und elegant. Ein hellroter Seidenmantel flatterte um seine Schultern, und sein Wams war mit übereinanderliegenden Kupferscheiben verstärkt, die wie tausend frisch geprägte Geldstücke glitzerten. Sein hoher, vergoldeter Helm zeigte auf der Stirn eine Kupfersonne, und der runde Schild, den er hinter sich festgezurrt hatte, trug das Sonne- und Speerzeichen des Hauses Martell auf der polierten Metallfläche. »Eine Martellsonne, nur 10 Jahre zu jung«, dachte Tyrion, als sie anhielten, »und auch zu kräftig und viel zu kriegerisch.« Inzwischen wusste er, mit wem er es zu tun hatte. »Wie viele Dornische sind nötig, um einen Krieg anzufangen?« fragte er sich. »Nur einer.« Trotzdem blieb ihm keine andere Wahl, als zu lächeln.
»Seid gegrüßt, Millords! Wir haben von eurer Ankunft erfahren, und seine Gnadenkönig Joffrey bat mich darum, euch entgegenzureiten und in seinem Namen willkommen zu heißen. Mein hoher Vater, die Hand des Königs, entbietet euch ebenfalls seine Grüße.«
Er täuschte Verwirrung vor.
»Wer von euch ist Prinz Doran?«
»Die Gesundheit meines Bruders erforderte leider, dass ein Sunspear blieb.«
Der Mann nahm seinen Helm ab. Darunter kam ein gefurchtes, melancholisches Gesicht zum Vorschein, in dem sich dünne Augenbrauen über kohlrabenschwarzen Augen wölbten. Lediglich einige wenige silberne Strähnen durchzogen das schimmernde schwarze Haar, dessen Ansatz in der Mitte ebenso spitz zulief wie seine Nase.
»Zweifelsohne ein salziger Dornischer.«
»Prinz Doran schickt mich, um an seiner Stelle an König Joffreys Rat teilzunehmen, wenn es seiner Gnaden gefällt.«
»Seine Gnaden werden sich durch den Rat eines so berühmten Kriegers wie Prinz Oberyn von Dorne geehrt fühlen,« erwiderte Tyrion und dachte, »was bedeutet, es wird Blut fließen. Und eure edlen Gefährten heiße ich ebenfalls willkommen.«
»Erlaubt mir, euch mit ihnen bekannt zu machen, Milord von Lannister. Ser Deziel Dalt von Lemonwood, Lord Tremont Gargalen, Lord Harmon Uller und sein Bruder Ser Ulwig, Ser Ryan Alirion und sein leiblicher Sohn Daemon Sand, der Bastard von Godsgrace, Lord Dagos Manwoody, sein Bruder Ser Miles, seine Söhne Morse und Dickon, Ser Aran Quorgail. und glaubt nur nicht, ich würde die Damen vergessen. Myria Jordain, Erbin vom Hügel, Lady Lara Blackmond, ihre Tochter Janessa, ihr Sohn Perros.« Er deutete mit der schlanken Hand auf eine schwarzhaarige Frau hinter ihm und winkte sie vorwärts. »Und dies ist Elaria Sand, meine Buhle.«
Tyrion unterdrückte ein Stöhnen. »Seine Buhle und noch dazu unehelich geboren. Kersai wird einen Anfall bekommen, wenn er sie zur Hochzeitsfeier mitnehmen will.«
Sollte seine Schwester die Frau in irgendeine dunkle Ecke unten im Saal setzen, würde sie riskieren, sich den Zorn der roten Viper zuzuziehen. Setzte sie sie neben ihn an den hohen Tisch, würden alle anderen Damen auf dem Podest dies als Beleidigung auffassen.
Hatte Prinz Doran vielleicht vor, einen Streit vom Zaun zu brechen?
Prinz Oberyn wendete sein Pferd, so dass er den Dornischen das Gesicht zuwandte. »Elaria, Lords und Ladies, Sirs, schaut nur, wie sehr uns König Joffrey liebt!« »Seine Gnaden war so freundlich, uns seinen Onkel Gnom zu schicken, damit er uns zum Hofe führt.«
Bronn prustete vor Lachen und selbst Tyrion musste notgedrungen Belustigung vortäuschen.
»Nicht allein, Milord, das wäre eine zu große Aufgabe für einen so kleinen Mann wie mich.«
Inzwischen war seine Begleitung zu ihnen aufgeschlossen und jetzt war es an ihm, seine Männer vorzustellen.
»Darf ich euch mit Sir Flamond Brax bekannt machen, dem Erben von Hornvale? Lord Giles von